Präsidentin, die ehemalige Außenministerin, wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen, das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 19. Oktober, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir heute wieder aus der wunderschönen Hauptstadt aus Russland, aus Moskau zugeschaltet, die ehemalige Außenministerin von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Nachmittag, Frau Kneißl.
Einen wunderbaren guten Nachmittag, lieber Flavio von Witzleben. Ja, regnerisches, wunderbares, trübes, immer elegantes, schickes Moskau.
Ja, so habe ich Moskau auch kennengelernt, und auch in unserem Podcast werden wir heute über Moskau sprechen. Aber zunächst wird uns natürlich das Telefonat von Putin und Trump beschäftigen, wobei ein weiteres Treffen der beiden Staatschefs in Budapest angekündigt wurde. Wir werden aber natürlich auch die Lage in Nahost unter die Lupe nehmen, sowie ein Besuch des syrischen Präsidenten in Moskau, sowie einen verdeckten Einsatz der CIA in Venezuela, der von Trump angekündigt worden ist. Aber zunächst, Frau Kneißl, Sie sind in Moskau auf der 20-Jahr-Feier von RT. Wie haben Sie die Festivitäten dort wahrgenommen? Wie ist es, in Moskau zu sein, Frau Kneißl?
Noch haben die Festivitäten nicht begonnen. Gleich nach unserem Podcast werden diese beginnen, und ich bin schon vorbereitet. Aber ich konnte diese Geburtstagseinladung sozusagen verbinden mit meiner Teilnahme an der russischen Energiewoche, die zu Beginn dieser Woche auch startete, wo ich gestern am Podium war. Und ich habe noch einige andere Treffen, Termine, auch jetzt kurz vor unserem Gespräch universitär wahrgenommen. Also Anlass ist die Geburtstagsfeier, aber ich konnte das angenehmerweise, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, und habe unter anderem eben auch an der Energiewoche mitgewirkt, habe dort wieder, wenn ich so sagen darf, alte Bekannte von der OPEC, der Organisation erdölexportierender Länder, wieder gesehen, und das ist immer für mich sehr, sehr schön, menschlich schön, weil auch Ayat al-Kahtani, der aktuelle Leiter der Research Department, also Forschungsabteilung der OPEC im Generalsekretariat in Wien, kennt mich aus einem früheren Leben. Und ich bin immer gerne ins OPEC-Sekretariat, in die OPEC-Bibliothek gegangen, habe dort viele Jahre gelesen, recherchiert. Die kennen mich noch aus jenen Tagen. Und wenn man dann diese, wenn ich so sagen, der früheren Kollegen in Moskau bei einer Konferenz sieht, ist das einfach schön. Wir haben intensiv diskutiert gestern auch rund um das Thema meines Buches Mobilitätswende, das ich vor 5 Jahren veröffentlichte. Was wurde aus dem E-Auto? Und ja, bin hier, unter anderem hatte ich noch eine große Live-Sendung mit einem Jugendformat am Mittwochabend, als ich ankam. Sie haben den Besuch des syrischen selbsternannten Präsidenten genannt. Es waren noch viele andere Offizielle in der Stadt. Und am Mittwochabend, als ich hier ankam, war also einer der größten Staus, den ich in Moskau je erlebt habe. Es ging wirklich nichts mehr. Aber ich bin dann glücklicherweise irgendwie mit viel Glück noch rechtzeitig in diese Live-Sendung gestolpert. Also es ging sich alles irgendwie aus.
Ja, in Moskau geht's immer hoch her, egal zu welcher Jahreszeit man dort ist. Das gehört zu dieser größten Stadt Europas einfach mit dazu. Und ja, Frau Kneißl, lassen Sie uns auch gleich beginnen mit dem wohl spannendsten Ereignis diese Woche. Das war am gestrigen Tage, am Donnerstag. Dort hat nämlich Wladimir Putin mit seinem US-amerikanischen Amtskollege Donald Trump telefoniert. Trump hat dann unmittelbar nach dem Ende des Gesprächs in mittlerweile gewohnter Manier auf seinem Truth Social Account über den Verlauf des ersten Kontakts der beiden seit dem Gipfeltreffen in Alaska berichtet, laut diesem Post auf Truth Social sei das Telefonat sehr produktiv gewesen. Putin habe den Vereinigten Staaten zu, wie er schrieb, großartigen Errungenschaft des Friedens in Nahosten, in Nahost gratuliert, von dem man, wie er sagte, seit Jahrhunderten geträumt habe. Zudem habe der russische Präsident der First Lady Melania für ihr Engagement für Kinder gedankt und ja, am Ende des Gesprächs haben die beiden vereinbart, dass es nächste Woche ein Treffen der hochrangigen Berater geben werde. Der Ort dieses Treffens, der muss noch festgelegt werden und später in der wahrscheinlich dann nächsten Woche werden sich dann Putin und Trump an einem vereinbarten Ort in der ungarischen Hauptstadt in Budapest treffen, um dann zu sehen, ob dieser unrühmliche Krieg, wie ihn Donald Trump genannt hat, beendet werden kann. Trump glaube auch, so schrieb er, dass mit dem heutigen Telefongespräch große Fortschritte erzielt wurden. Ja, Frau Kneißl, was erwarten Sie sich von dem Treffen in Budapest und wie bewerten Sie die Tatsache, dass es nun zu einem zweiten Treffen der beiden Staatschefs kommt? Könnte das womöglich zu einem baldigen Ende der Kriegshandlung in der Ukraine führen oder sind Sie da doch etwas vorsichtiger optimistisch?
Vor diesem Telefonat Mittwoch-Donnerstag war ich eigentlich noch, etwas beunruhigt, weil die Wortmeldungen, die man zwischen Washington, Kiew, London, Brüssel hörte, gingen alle in die Richtung, die Übermittlung von Tomahawk-Missiles sei nur eine Frage von Stunden und dann würde sozusagen die ukrainische Armee über Tomahawk-Missiles verfügen. Und wir hatten dazu gelesen, gehört, die russischen Kommentare, die waren wie folgt. Erstens, militärisch würde das auf dem Schlachtfeld gar nichts bedeuten, aber politisch würde es bedeuten, dass die USA und Russland in eine Art direkte Kriegsauseinandersetzung kommen könnten. Ja. Also die Wortmeldungen sowohl von Präsident Putin als auch von anderen Offiziellen, Vizeaußenminister Rybakov und vielen anderen waren sehr, auf Russisch sagt man seriosen, also das ist mehr seriös, das ist dann, geht ins Rigide, ins Scharf hinein. Und das war an sich, finde ich, alles etwas beunruhigend. War ja auch die Erwartungshaltung vieler Kommentatoren in den letzten Tagen. Volodymyr Zelensky heute in Washington kehrt dann heim sozusagen mit ein paar Tomahawk-Missiles. Nun ist das vorerst, würde ich vielleicht in Klammer setzen, einmal vom Tisch. Die Dinge haben sich wieder um einige Grade gedreht. Und es soll zu diesem zweiten Treffen kommen. Wenn ich das etwas formalistisch anmerken darf, für die Protokollabteilungen des Weißen Hauses und des Kremls, die haben jetzt zumindest 14 Tage Zeit, um so einen Gipfel vorzubereiten. Das letzte Mal hatten sie knapp 5 Tage. Noch dazu in einem Ort wie Anchorage, wo jetzt nicht so viele Konferenzfazilitäten vorhanden sind. Die Konferenz ausrichten wird die ungarische Regierung. Viktor Orban hat ja einen funktionierenden Draht sowohl zu Donald Trump als auch zu Präsident Putin. Und ich würde mal sagen, rein von der Logistik ist das alles in den Händen der ungarischen Regierung. Das wird funktionieren. Wie sich nun die Situation darlegt in der Vorbereitung und was die Agenda sein wird, das erschließt sich uns noch nicht ganz. Und das ist auch, glaube ich, ganz gut, wenn das die Öffentlichkeit jetzt mal nicht mitbekommt. Das soll vertraulich gehandhabt werden. Wichtig aber ist, dass auf dieser Agenda auch ich verzeihe, wenn ich hier wieder formalistisch bin, aber dass man hier wirklich auch etwas weiterbringt, ja, dass man also jetzt nicht nur atmosphärisch sich abtastet, diesen Feel-Out-Gipfel in Alaska, wie ihn Außenminister Rubio bezeichnet hatte. Diesmal geht's mehr um viel mehr als um jetzt Atmosphäre und Bilder. Es muss etwas unterschrieben werden, ja. Ansonsten macht man nicht eine Riesenveranstaltung. Von russischer Seite besteht die Absicht, die Hoffnung, wie man das jetzt formulieren will, ein bilaterales Handelsabkommen zwischen den USA und Russland voranzubringen, zu Papier zu bringen und wenn doch, sagen wir mal, nur der Anfang ist und noch nicht ein vollkommen detailliertes. Es geht um Fragen auch Kulturaustausch, Kulturelles, Humanitäres, also viele bilaterale Fragen, die man ja an sich auch schon im ersten Telefonat zwischen den beiden Präsidenten im Februar dieses Jahres angesprochen hatte, aber wo dann, glaube ich, nicht so viel weitergegangen ist, auch wenn es auf Beamtenebene ständig Kontakte gab. Das ist das eine. Von US-amerikanischer Seite ist natürlich ein großes Interesse da, dass diese Rolle, die Präsident Trump am letzten Montag im israelischen Parlament sehr ausgiebig spielte und genoss, ja. Wir haben ja auch in unserem letzten Podcast gesagt, ich zolle ihm auch meinen Respekt für diese Bulldozer, fast Naturgewalt Ansatz, den er hat, wie er da sozusagen durchgerollt ist und gesagt hat, ich erkläre jetzt hier Frieden. Wir werden darüber dann noch näher sprechen. Nur Trump ist, würde ich sagen, jetzt sehr leidenschaftlich in dieser Rolle als der US-Präsident, der Frieden stiftet. Es war ihm anzusehen bei seiner Rede in der Knesset, dass er in dieser Rolle geradezu aufgeht. Und ich nehme an, diese Rolle möchte er auch mit Blick auf die Ukraine weiter fortführen. Wie das jetzt genau sein wird, ja, kommt es da zu diesem Zuckerbrot- und Peitsche-Ansatz im Sinne von, wenn jetzt nicht sofort sich die Dinge in der Ukraine ändern, dann gibt es die US Tomahawk-Missiles. Oder ob man hier in Form von, ich sag mal, Arbeitsgruppen oder was auch immer die Dinge versucht einzufangen, ja, dass man das Militärische von der Frage der politischen Neuordnung und so weiter klar abgrenzt und sich darüber auf Expertenebene unterhält, wird sich weisen. Aber eines war interessant in diesen jüngsten Aussagen von Präsident Trump. Er meinte bei einer Pressekonferenz vor dem Telefonat mit seinem Amtskollegen Putin, Tomahawk-Missiles gibt es nicht für die Ukraine, weil die brauchen wir selbst. Also er meinte das in seiner üblich saloppen, sehr greifbaren Sprache. Everybody wants them, also jeder will unsere tollen. Das sind ganz, ganz gewaltige, tolle Waffen, aber sehr gefährlich. Die darf man nicht einsetzen. Und im Übrigen brauchen wir die selbst. Ja? Also we cannot deplete our arsenals. Wir können unsere eigenen Arsenale nicht völlig ausschöpfen. Und das war eine ganz klare Ansage. Zeitgleich hatte sein Kriegsminister Pete Hegseth eine andere, würde ich sagen, mal härtere Meldung Richtung Russland wieder losgelassen. Es sind hier viele Stimmen im US-amerikanischen politischen Korps, die sich unterschiedlich melden. Und auf der Habenseite kann man jetzt sozusagen mal verbuchen, uff, es kommt nicht sozusagen zu einer militärischen Eskalation in den nächsten Tagen, wie das manche befürchteten. Und wie jetzt die Gesprächsthemen zwischen Zelensky und Trump heute ausgehen werden, wird sich weisen. Vielleicht stellt sich alles wieder in einem neuen Licht da morgen in der Früh. Das wissen wir nicht. Unsere Zeiten sind besondere Zeiten.
Es sind durchaus besondere Zeiten und mit einem erratischen Präsidenten wie Donald Trump lässt sich wenig wirklich treffsicher prognostizieren. Aber wir sind hier in unserem Podcast stets bemüht, möglichst sachlich und rational das Geschehen einzuschätzen. Und vielleicht noch zum Abschluss auch ein, zwei Sätze von Ihnen, Frau Kneißl, zum Ort dieses Treffens. Es ist nämlich wieder nicht Paris, es ist nicht Rom, es ist auch nicht Berlin oder London geworden, sondern es ist die ungarische Hauptstadt Budapest. Vielleicht noch ja Ihre Einschätzung, vor rund zwei Monaten war es Alaska, jetzt ist es Budapest. Was sagen Sie zu diesem Ort und was sagen Sie auch dazu, dass es wieder nicht London, Paris oder Berlin geworden ist?
Ja, also diese Städte, glaube ich, wären auch in der Vergangenheit sagen wir mal, im Jahr 2022 nicht wirklich in Frage gekommen. Es wären wahrscheinlich damals, ja, also als Trump und Putin einander im Jahr 2018 traf, war es das damals noch neutrale Helsinki, Nixon und, es war nicht Nixon, Khrushchev, Kennedy trafen einander in Wien. Es gab auch mal ein Genf, das neutral war, aber Buda und Pest, wie sich ja die Stadt eigentlich wirklich richtig nennt, sind zwei Stadtteile, die zusammengewachsen sind, diesseits und jenseits der Donau. Das ist meiner Erinnerung nach das erste Mal, würde ich mal sagen, in der jüngeren Geschichte der letzten 150 Jahre, dass es diese schöne alte Stadt ein solches Ereignis ausrichtet. Und es war übrigens bei der Energiekonferenz auch Peter Siarto, der ungarische Außenminister, den ich persönlich sehr schätze. Wir hatten diesmal keine Gelegenheit zu einem Treffen, aber letztes Jahr haben wir uns kurz gesprochen. Und Peter Siarto kommt regelmäßig nach Russland, um es gibt ja viele Projekte Russlands in Ungarn, beispielsweise auch den Bau von Nuklearreaktoren für eine Erweiterung eines Atomkraftwerkes. Es gibt andere Energiebereiche, wo Ungarn und Russland kooperieren. Also Peter Siarto schien mir in seiner ersten Wortmeldung gestern am Rande dieser Energiekonferenz fast überrascht, freudig überrascht. Also es war ihm der Enthusiasmus anzusehen. Hurra, es ist Budapest, wo man sich trifft. Und es ist natürlich in erster Linie seine Aufgabe, die und seines Ressorts, dass das alles gut über die Bühne geht. Und da wünsche ich ihm und dem diplomatischen Korps Ungarns alles Gute. Es ist das erste Mal, dass das diese alte Donaumetropole ist. Und wenn man die Wiener Blätter aufschlägt online, dann kommt da so ein kleines, wie soll man sagen, so das typische, der neidische Blick, die Hausmeister spechteln hinüber entlang der Donau. Und da hieß es dann in einigen Überschriften, Treffen an der Donau, also sozusagen, um in irgendeiner Weise sich noch ins Spiel zu bringen. Aber liebe Leute, Wien liegt ja auch gar nicht an der Donau. Wien liegt bekanntlich an dem eher unguten Donaukanal. Und in Buda und Pest fließt die Donau wirklich mitten durch die Stadt. Also es ist eine Stadt, es ist die Stadt an der Donau, wie auch Belgrad. Aber Budapest ist meines Erachtens ein Stück weit schöner und kann aufwarten. Also ungarische Gastfreundschaft ist wirklich noch die gute alte Gastfreundschaft, wo keine Kosten gescheut werden und wo man einfach großzügig und herzlich seine Gäste aufnimmt.
Genau so habe ich die Stadt auch vor einigen Jahren kennengelernt, als ich vor Ort war. Damals hat sich mein Bild der Ungarn auch um 180 Grad gewandelt und ich bin sehr gespannt, wie dieses Treffen der beiden Staatschefs von Putin und Trump in der nächsten Woche dann verlaufen wird. Und ich bin sehr gespannt, ob das Eintreffen, was sie fordern im Grunde genommen, dass etwas Druckreifes, eine Unterschrift unter einen Vertrag, in dem auch was immer stehen wird, vorhanden sein wird und nicht nur gesprochen wird und diplomatische Gespräche geführt werden. Das wäre schon mal sicherlich als ein Fortschritt zu werten. Aber Frau Kneißl, wir legen dieses Kapitel, zumindest für den heutigen Podcast, schließen wir und schauen rüber auf den...
Ja, nein, gerne. Entschuldigung, Pardon, dass ich Sie da unterbreche. Einen kleinen Satz wollte ich noch sagen, habe ich vorhin vergessen zu sagen.
Ja, gerne.
Interessant ist schon, dass Ungarn ein NATO-Staat ist, ja. Also, wenn ich in den letzten Wochen diskutierte mit russischen Kollegen, ja, werden die in Istanbul sich einander treffen, dann sagten mir russische Kollegen, nein, man kann sich nicht in einen NATO-Staat treffen. Und Ungarn ist aber ein NATO-Staat und auch ein sehr engagierter NATO-Staat. Also, das ist meines Erachtens schon wieder ein sehr großes Entgegenkommen der russischen Seite. Also man reiste das letzte Mal auf US-Staatsgebiet, man trifft sich jetzt in einem NATO-Staat. Das heißt, hier kommt Moskau, Washington ein paar Stück weit, Schritt weit entgegen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also dieser Gedanke, den wollte ich noch ganz kurz einbringen.
Auf jeden Fall, aber auch da muss man natürlich hinzufügen, dass Russland mit Ungarn als einen von ganz wenigen Staaten noch in Europa gute Beziehung pflegt. Ja. Sie sprachen eben von Peter Siarto, der immer wieder auch in Russland zu sehen ist. Ich habe ihn beispielsweise auch im letzten Jahr beim Economic Forum gesehen. Das heißt, es ist zwar ein NATO-Staat, aber ein NATO-Staat, mit dem sich Russland zumindest auf diplomatischer Ebene gut verträgt. Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch jetzt gerne mit dem anderen wichtigen Konflikt beschäftigen, der womöglich an ein Ende jetzt gekommen ist, nachdem sich Donald Trump am Montag mit den Staatschefs von Ägypten, Katar und der Türkei in Sharm el-Sheikh getroffen hat. Dort haben die Staatschefs ein Dokument, das die Grundlage für die Zukunft des Gazastreifens bilden soll, unterzeichnet. Dieses Dokument trug den Titel Erklärung für dauerhaften Frieden und Wohlstand. Trump kommentierte die Unterzeichnung mit den Worten: Ein Neuanfang für den Nahen Osten. Es hat ganze 3000 Jahre gedauert, so seine Auslegung dieses Friedensvertrags. An diesem Treffen nahmen auch weitere Staatsoberhäupter teil, darunter einige aus den europäischen Ländern. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu lehnte die Teilnahme allerdings ab. Sein Büro erklärte, der Termin liege zu nahe einem jüdischen Feiertag. Kurz zuvor hatte Donald Trump noch eine historische Rede in der Knesset, dem israelischen Parlament, gehalten. Dabei hatte er erklärt, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas nun vorbei sei. Außerdem hat er sich zuversichtlich auch gezeigt, dass die Hamas dem Plan zu ihrer Entwaffnung nachkommen werde. Trump trug sich auch in das Gästebuch des israelischen Parlaments ein und schrieb die Botschaft nieder: Es ist mir eine große Ehre, ein großer und schöner Tag, ein Neuanfang. Frau Kneißl, wie bewerten Sie die Entwicklung der vergangenen Tage dort? Ist der Weg für einen dauerhaften Frieden nun geebnet oder sehen Sie doch noch einige Punkte wie beispielsweise die Entwaffnung der Hamas als eine große Hürde? Also wie ist auch da Ihre Einschätzung, Frau Kneißl?
Ja, die Rede von Donald Trump im israelischen Parlament in der Knesset am letzten Montag habe ich mir live angesehen und war hochinteressant. Also wie gesagt, ich zolle meinen Respekt vor seiner persönlichen Energie und Kraft, die er da an den Tag gelegt hat. Man muss wirklich nicht mit allem einverstanden sein, was er sagte, aber er war, und das mag vielleicht jetzt etwas überraschen, wenn ich das so klar kundtue, aber er war äußerst diplomatisch, wie er einfach auch mit Netanyahu umgegangen ist. Also er hat Netanyahu Rosen gestreut, aber es war auch Trump, der Netanyahu wirklich zur Unterschrift gezwungen hatte, mit dem Hinweis, das kann so nicht weitergehen, dieses Blutbad im Gazastreifen. Er hat aber auch in dieser Rede ganz klar festgehalten, und das war für mich das Überraschende, es werden die arabischen Golfstaaten das Leben für die Palästinenser im Gazastreifen wieder aufbauen. Also es war kein Wort von einem Trump-Gaza-Ressort, von großen Immobilienplänen, die ja immer wieder durch die Gazetten gegeistert sind. Und wir erinnern uns auch Trump, der noch vor 2,5 Jahren meinte, vor einem Jahr gewählt worden im November und dann begann die Administration im Januar dieses Jahres. Aber er hat unter anderem gesagt, im Frühjahr, es wäre doch so schön, wenn man dort eine Art Waterfront Resort mit riesigen Golfplätzen aufbaut. Aber davon war keine Rede mehr. Also es geht darum, dass die Emirate, Saudi-Arabien und andere Staaten, hat immer wieder von den Rich Arabs gesprochen, dass diese den Wiederaufbau finanzieren werden. Es sind übrigens auch schon die Bagger dort mit katarischer Flagge, die den Schutt wegräumen. Es waren in den ersten Stunden des Montag-Dienstag bereits 40 Waffenstillstandsverletzungen, vor allem durch die Israelis. Es wurden also mehrere Menschen in Gaza City ums Leben gekommen. Es wurden die verbliebenen 20 lebenden Geiseln ausgehändigt. Es wurden rund 1500 palästinensische Häftlinge freigelassen, aber nicht Marwan Barghouti, den ich letztens als den Nelson Mandela der Palästinenser bezeichnete. Wir haben keine neue palästinensische Führungsebene. Wir haben die Netanyahu-Regierung, die ist, wie sie ist, mit ihren radikalen Siedlergruppen. Und wir haben jetzt einmal einen sehr, sehr zerbrechlichen Waffenstillstand mit vielen Verletzungen. Die Israelis haben schon angekündigt, wenn wir nicht diesen einen Leichnam noch von einer israelischen Geisel erhalten, dann ist für uns das Abkommen nicht erfüllt. Das ist gebrochen. Ich glaube, man muss ja einfach auch die Kirche im Dorf lassen und pragmatisch denken. Gaza wurde jetzt 2 Jahre lang nonstop bombardiert. Es sind Geiseln unter anderem ums Leben gekommen bei Bombardierungen. Es gab auch ein Scharmützel, wo Geiseln weggelaufen waren aus ihrem Verlies und wurden von israelischen Soldaten erschossen, ja, obwohl sie mit weißer Flagge unterwegs waren. Es gab die grauenhaftesten Tragödien, ja. Und jetzt geht es eben um einen Leichnam, von dem man sagt, das ist nicht die Geisel. Ja, aber ich verstehe schon die Angehörigen, dass sie die sterblichen Überreste ihres Verwandten wollen. Aber wenn man daran jetzt sozusagen alles wieder dreht und wendet und sagt, wenn das nicht passiert, dann hält der Waffenstillstand nicht. Das kann es nicht sein, ja. Und daher ist das alles sehr, sehr zerbrechlich. Die vielen anderen Punkte des Trump-Planes besagen ja unter anderem eben die Entwaffnung der Hamas. Da gibt es viele Stimmen in der Hamas, die sagen, kommt gar nicht in Frage. Wir haben jetzt mal eines erreicht, aber das Zweite werden wir da sozusagen nicht einen weiteren Schritt noch entgegengehen. Wir wissen nicht, wie das nächste politische Kapitel einfach aussieht. Aber Trump ist sozusagen wirklich wie ein Bulldozer da durch das Ganze durchgerollt und er hat jetzt mal den Frieden erklärt. Also er erschien mir da bei seiner Rede in der Knesset wirklich fast wie so ein archaischer Prophet, ja, also alttestamentarisch, der hier sagt, ja, ich bringe euch jetzt die Tafel des Gesetzes und ich sage jetzt, was los ist, ja. Und es war ja dann besonders interessant bei dem Treffen in Sharm el-Sheikh in Ägypten, einige Stunden darauf, nach seiner Knesset-Rede, es versammelte sich dort eine Gruppe von Staats- und Regierungschefs aus der Region vor allem, aber da war eben, wie Sie richtig sagen, Netanyahu nicht dabei. Warum war er nicht dabei? Nicht wegen des jüdischen Feiertages, sondern weil Erdogan, der türkische Präsident, sagte, Netanyahu darf nicht kommen. Und es war Aliyev aus Aserbaidschan dort. Was der dort machte, weiß ich nicht. Der hat nichts mit dem israelisch-palästinensischen Konflikt näher zu tun, außer dass Aserbaidschan viel Öl an Israel liefert. Aber es war dort von europäischer Seite Italien durch Meloni vertreten. Wie wir wissen, Trump mag sie. Es war Spanien, weil Spanien einfach auch humanitär eine große Rolle spielt. Es war unter anderem auch der deutsche Kanzler Merz, wo dann deutsche Medien also darauf hinwiesen, das war der Mann hinter der Topfpflanze, weil er war wirklich etwas im Abseits. Deutschland hat sich kein großes Ruhmesblatt erworben in den letzten Jahren mit seiner Nahostpolitik. Die war also alles andere als klar. Und ob jetzt Deutschland hier eine größere tragende Rolle spielen wird via Scheckbuchdiplomatie, also als Zahlmeister, glaube ich auch nicht. Ja, dafür hat Deutschland einfach nicht mehr die Möglichkeiten. Und die deutsche Bundesregierung ist auch ziemlich zerrissen, wenn es darum geht, soll man jetzt den Staat Palästina anerkennen, soll man nicht, soll man Israel 100% in Schutz nehmen oder nicht. Also da gibt es auch keine klare Linie in Deutschland. Und Merz war sozusagen wirklich nur zum Dekor dort, also eine Art Statist. Und ich glaube, die Isolation Deutschlands, wenn es um wirklich internationale Fragen geht, wurde da sehr, sehr klar illustriert. Jedenfalls, Trump hat den Frieden erklärt, wie ein Bulldozer. Und in der Knesset wurde er bejubelt, weil er ja auch derjenige war, der die Hauptstadt Jerusalem anerkannt hat mit der Verlegung der US-Botschaft. Es war Trump, der 2018 aus dem Iranabkommen ausgestiegen war. Also Trump hat im Großen und Ganzen einen sehr, sehr guten Stand in Israel, nicht nur bei Netanyahu. Und er hat fast wie ein Moderator diesen gesamten Nachmittag in der Knesset durchinszeniert. Ich muss sagen, auch mit sehr, sehr viel Witz und Inhalt. Er hat stundenlang freigesprochen, aber nicht den Faden verloren. Das muss ich mal einer nachmachen. Und hat sozusagen die Israelis in gewisser Weise unter Kontrolle, wenn ich das so sagen darf, weil oftmals der Vorwurf ja im Raum steht, Israel würde die USA kontrollieren, nicht die USA Israel. Ich glaube, an dem Tag war klar, dass Trump hier der derjenige ist, der einfach den Ton angibt. Und in Sharm el-Sheikh war es dann noch einmal ein Bad in der Menge, in der Politikermenge. Und er hat einfach Hof gehalten. Ja? Also es war, der Gastgeber war an sich der ägyptische Staatspräsident Sisi, mit ihm gemeinsam und Erdogan, sozusagen den wesentlichen Mittelsvermittlern. Nur die beiden anderen Herren waren hier auch in gewisser Weise Randfiguren. Es war eine Trump-Veranstaltung. Und ich habe mal den leisen Eindruck aus aller Ferne gesprochen, wie gesagt, immer mit der Anmerkung, ich zolle meinen Respekt dafür, dass er das so durchgedrückt hat. Kritisieren kann man leicht, anders könnte vieles sein, aber er hat es mal durchgezogen. Es können jetzt Hilfslieferungen wieder nach Gaza rein. Es sind die Geiseln, die noch leben, nach Hause zurückgekehrt. Und ich würde sagen, das ist einmal das Allerwichtigste. Und das ist ihm gelungen. Und er ist jetzt zweifellos in dieser auch Annahme, in dieser Wahrnehmung, er kann die Dinge, die tausende Jahre sozusagen nicht möglich waren, er kann sie ins Rollen bringen. Dazu kann man nun natürlich auch Kommentare machen, aber lassen wir das mal so stehen. Und ich würde sagen, das ist ein psychologisches Momentum jedenfalls, ein sehr persönlicher Aspekt der Persönlichkeit Trump, die er zweifellos auch nach Budapest mit hineinbringen wird.
Mhm. Ja, und Sie haben, denke ich, die wichtigsten Herausforderungen diesen Waffenstillstandes schon genannt, aber ich will sie jetzt dennoch nochmal auch aus meiner Perspektive betonen, denn die Hamas hat jetzt, nachdem sie zurückgekehrt ist, Berichten zufolge auch, ist sie gegen bewaffnete Clans und Gangs vorgegangen, die im Zuge dieses Krieges von Israel mit Waffen versorgt worden waren. Die Hamas hat die Geiseln natürlich freigelassen, sich im Gegenzug aber noch nicht dazu bereit erklärt, ihre Waffen abzugeben. Seit der Einigung jetzt, also auf diesen Friedensplan, haben auch rechtsextreme Mitglieder der israelischen Regierung auch offen geäußert, dass sie hoffen, dass der Waffenstillstand brechen werde, um Israel die Möglichkeit zu geben, die Kämpfe wieder aufzunehmen und die Hamas dann endgültig zu vernichten, was ja auch immer das israelische Militärziel war, wie es ja berichtet worden ist, das zum einen. Und zum anderen hat auch diese Woche sich der russische Außenminister zu diesem Friedensplan geäußert und er hat in einem Interview ein ganz interessantes Zitat abgegeben, das ich Ihnen mal vorlesen möchte. Er sagte, in Trumps Friedensplan wird Gaza erwähnt im Zusammenhang mit der Gründung eines palästinensischen Staates. Aber das Westjordanland wird darin überhaupt nicht erwähnt. Wenn man sich die Karte des Westjordanlandes ansieht, dann sieht man, dass außerhalb der illegalen Siedlung praktisch nichts mehr übrig ist. Also auch das noch als einen weiteren Art blinden Fleck dieses Friedensplanes, der jetzt von allen Seiten gefeiert wird. Also zum einen teilen Sie da diese Einschätzung von Sergei Lavrov und zum anderen sehen Sie auch diese Herausforderung als die womöglich größten Herausforderungen bei der Implementierung, bei der Umsetzung dieses Friedensplans an, Frau Kneißl?
Ja, zweifellos. Also Außenminister Lavrov hat vollkommen recht. Ich habe das, glaube ich, auch in unserem Podcast immer wieder darauf hingewiesen. Im Windschatten von Gaza, diese Apokalypse, spielt sich Fürchterliches im Westjordanland ab, nicht nur in Hebron, auch in Ramallah. Es wird so viel enteignet, wie in Jahrzehnten nicht enteignet wurde. In Ostjerusalem wurde jetzt mehr oder weniger völlig abgekappt vom Westjordanland, in dem ein riesiger Ausbau von Siedlungen rund um Maale Adumim in Auftrag gegeben wurde. Also manche meinen, ja, wenn Trump die Palästina-Frage denkt, dann denkt er nur an Gaza. Ich mache es ihm auch jetzt nicht zum Vorwurf, dass er nicht zum großen Nahostkenner innerhalb einiger Wochen aufsteigen kann. Es ist verdammt kompliziert. Für ihn ging es jetzt mal um Gaza, weil dieses Sterben dort einfach so dramatisch war. Und das nehme ich ihm auch ab, dass er das menschlich einfach ihn trifft und dass er gesagt hat, das muss ein Ende finden. Aber und vielleicht, wenn ich hier auch anmerken darf, als Premierminister Sharon, der ja auch ein radikalerer nationalreligiöser war und nicht jetzt so ein pragmatischer Linker, wie sie einst in den 60er, 70er Jahren noch in Israel anzutreffen waren. Sharon hat im Jahr 2006 Gaza aufgegeben. Es waren dort damals nur rund 8000 Siedler, aber sein Motiv war, das Ganze ist nicht zu halten, das kostet uns zu viel Geld, Kraft, Zeit, die mögen uns ja alle nicht. Wir sind demografisch in der viel schwächeren Lage. Und es spielte schon auch hinein, dass Gaza einfach jetzt von diesen biblischen Forderungen, wo segelten die 12 Stämme Israels, ja nicht diese Rolle gespielt hat, wie Hebron, wie der Segeneseret, wie Südlibanon und der südliche Raum von Damaskus, wo diese mit der Bibel in der Hand als Grundbuch Siedler also immer wieder sagen, hier liegt Israel, ja, hier siedelten unsere Vorfahren und hier wollen auch wir wieder siedeln. Das alte Thema ist und bleibt für mich, Israel hat sein Staatsgebiet nicht definiert und Israel ist ein Siedlerstaat. Also Israel wird eigentlich immer sozusagen, wo das Gras grüner ist, noch weiter vorstoßen. Und das ist für mich das wesentliche Problem dieser Palästina-Frage. Aber ich mache es jetzt Trump wirklich nicht zum Vorwurf, dass ihm nicht klar ist, dass er das nicht so vorbringt. Ja? Auch nicht in der Knesset gesagt hat, Leute, vergesst nicht, die Palästinenser wollen sozusagen auch ihren Staat und die brauchen Land und die haben ihr Land. Ja? Das ist ja nicht, dass man ihnen das geben muss, sondern es ist ihr Land, auch im Westjordanland. Aber was ich, wie gesagt, wirklich interessant fand in dieser Rede, war, dass er nicht sagte, so, und jetzt machen wir hier unsere großen Immobilienpläne gemeinsam wahr, sondern er meinte, die arabischen Staaten werden hier aufbauen für die Palästinenser. Und vielleicht hat sich da in ihm manches gedreht und gesagt, da werden wir uns jetzt nicht festsetzen mit Immobilienprojekten, aber das kann sich auch noch ändern, ja. Wichtig ist natürlich auch, das wissen wir nicht, wer wird diese Stabilisierungseinheit sein? Ja? Wer werden diese internationalen Truppen sein? Ich habe heute früh Bilder gesehen auf einem Telegram-Kanal, dass US-amerikanische Soldaten in Israel angekommen seien. Paar Menschen, ja, die jetzt nicht die großen Truppen stellen werden. Und welches Mandat, welcher General, welche Hierarchie, welcher Auftrag, ja, wer wird den Waffenstillstand überwachen? Das ist immer etwas ganz Entscheidendes. Aber wie gesagt, durchgedrückt hat das und mit diesem Erfolg im Gepäck reist Trump nach Budapest. Und das ist meines Erachtens nicht außer Acht zu lassen.
Das wird womöglich ein weiteres historisches Treffen werden, bei dem es dann in erster Linie darum geht, wie Sie ja schon richtig gesagt haben, dass man etwas Greifbares, etwas Grifffestes hat, auf das man sich dann in einem möglichen Friedensprozess auch beziehen kann. Ja, und wir bleiben mal noch bei Donald Trump. Er hat nämlich bei einer Pressekonferenz am Mittwoch bestätigt, dass er dem US-Auslandsgeheimdienst der CIA die Genehmigung erteilt hat, verdeckte Operationen in Venezuela durchzuführen. Details wollte er nicht preisgeben, aber er nannte zwei Gründe für seine Entscheidung. Zum einen habe das südamerikanische Land seine Sträflinge massenhaft in die USA geschickt und somit seine Gefängnisse geleert, wie er sagte. Dazu habe auch die einstige US-Politik der offenen Grenzen beigetragen. Und zum anderen kämen viele Drogen aus Venezuela in die USA. Die Rauschmittel würden dabei oft auf dem Seeweg eingeschmuggelt, erklärte Trump und rechtfertigte damit auch die jüngsten tödlichen Attacken auf mutmaßliche venezuelanische Drogenbosse in der Karibik. Ja, und die Frage, ob die CIA auch die Genehmigung habe, den venezuelanischen Staatschef Nicolas Maduro zu eliminieren, beantwortete der US-Präsident im typischen erratischen Trump-Stil. Er sagte, es ist lächerlich, wonach Sie mich da fragen. Die Frage an sich ist zwar nicht lächerlich, Aber wäre es nicht lächerlich, wenn ich darauf antworten würde? Also wirklich schlau wurde man aus dieser Antwort nicht. Er bezeichnete, dass das Außenministerium in Caracas in Venezuela bezeichnete diese Genehmigung für die CIA verdeckte Einsätze in ihrem Land durchzuführen als kriegstreiberisch und verrückt. Dieser beispiellose Schritt stelle eine äußerst schwere Verletzung des Völkerrechts und der UN-Charta da. Frau Kneißl, heute scheint es vor allen Dingen um Donald Trump zu gehen, im einen positiven Sinne, vor allen Dingen was jetzt diesen Frieden in Nahost geht und auch das Treffen in Budapest. Aber zum anderen müssen wir uns auch mit der Schattenseite dieses Mannes beschäftigen, der jetzt dem Geheimdienst diese Möglichkeit offiziell eingeräumt hat, in diesem Land verdeckte Operationen durchzuführen. Zeitlich korreliert das natürlich mit der Tatsache, dass noch in der vergangenen Woche, am vergangenen Freitag, als wir unseren Podcast gerade aufgezeichnet haben, die venezuelanische Oppositionsführerin den Friedensnobelpreis verliehen bekommen hat. Also das kann man natürlich alles als ein Zufall betrachten, ist es aber wahrscheinlich nicht. Also Frau Kneißl, wie bewerten Sie diesen Schritt von Donald Trump und was ist Ihrer Ansicht nach das Kalkül des US-Präsidenten dahinter?
Das erschließt sich mir nicht wirklich. Ich erinnere mich vor einigen Wochen, als diese venezolanische Problematik so richtig brisant hochkam, nämlich mit dem Abschuss dieses einen Schiffes, was ja auch eine Desavouierung der Küstenwache war, weil die sollten das eigentlich im Griff haben, da braucht man jetzt nicht einen US-Angriff. Aber Sie fragten mich damals, werden wir jetzt eine neue Kriegsfront sehen? Und ich meinte vielleicht, weil ich zu wenig weiß über diese Region, ich meinte damals, das sei in erster Linie so ein Ablenkungsmanöver, weil es waren viele interne Probleme in den USA und man wollte vielleicht sozusagen von manchem ablenken. Aber ich sah darin sozusagen jetzt nicht eine neue Kriegsfront. Bis sich die Dinge jetzt zusammenbrauen, kann sich das aber ändern. Zur Drogenproblematik. Es ist schon viele Jahre her, dass ich mich mit Drogenfragen beschäftigte, aber ich war mal im Außenministerium zuständig für dieses Kapitel Drogen, habe einige internationale Konferenzen mitgewirkt und ich erinnere mich damals bereits, sagten mir eigentlich die Drogenexperten, das große Problem stellt sich in den synthetischen Drogen und eben sozusagen diesen Billigdrogen, die man im Hauslabor machen kann, Methylchrist und andere, also Kokain und Heroin, das ob jetzt aus Südamerika oder Afghanistan oder Marokko, wie auch immer kommt, das spielt natürlich eine Rolle, aber die gefährlicheren Drogen, die billigeren Drogen seien sozusagen diese synthetischen. Ich kann das nicht jetzt hieb- und stichfest beurteilen in der heutigen Situation, aber ich glaube, ich wage mal zu behaupten, dass Trump dieses Drogenproblem da ein bisschen aufbauscht, um gegen eine Regierung vorzugehen, die ihm einfach ein Dorn im Auge ist. Vergessen wir nicht, dass noch vor über 25 Jahren, also Ende der 90er Jahre, Venezuela fest in der Hand der US-Interessen war. Also Venezuela war der wesentliche Öllieferant für die USA, bevor die USA zum Erdölproduzenten wieder auftraten. Die wesentlichen Importe waren aus Mexiko, Venezuela und Kanada. Und es war politisch fest in der Hand. Die großen venezolanischen Familien hatten alle einen Zweitwohnsitz in den USA und umgekehrt. Also das sind vielleicht noch Bande aus alten Tagen, vielleicht auch aus alten Trump-Tagen dabei, ja, die hier ins Gewicht fallen. Das sind Senatoren und so Abgeordnete, die venezolanischen Ursprungs sind, so wie ein Marco Rubio mit kubanischem Hintergrund. Vielleicht auch für dieses Thema viel mehr Interesse hat, was ich vollkommen nachvollziehen kann, als jetzt sich mit der Nahostproblematik oder mit der Ukraine tiefergehend zu beschäftigen, weil das ist und bleibt, verzeihen Sie mir diese Wortwahl, aber so ist das einfach in den USA immer benannt, es ist der Hinterhof der USA, ja, es ist the backyard. Und wir erleben ja hier fast eine Renaissance der Monroe-Doktrin, ja, also dass der US-Präsident Monroe, der sozusagen den Anspruch darauf erhob, dass hier die USA schalten und walten. Und das alles spielt hier ins Gewicht. Also daher, dass die jetzt intensiver, systematischer, sagen wir mal, wieder an so etwas wie einen Regime-Change-Wechsel arbeiten, nichts ist auszuschließen. 2018 setzte die damalige Trump-Regierung alles daran, diesen Parlamentspräsidenten Guaido zum Präsidenten zu machen. Einige europäische Regierungen folgten dem auch. Es gab auch Wünsche in der österreichischen Bundesregierung. Ich habe als Außenministerin danach getrachtet, dass wir das nicht tun, mit dem einfachen Hinweis darauf, dass wir ja völkerrechtlich Staaten anerkennen und nicht Regierungen. Ja, aber das müssen Sie ja mal Österreichern erklären, die sozusagen von Recht und Geschichte wenig Ahnung haben. Das ist jetzt vielleicht die neue Strategie Washingtons, sich auch in diesem lateinamerikanischen Umfeld, das ja in den letzten Jahren viele Regierungswechsel mehr in Richtung linksliberal Mitte sah und ein großes Feindbild für Trump ganz persönlich ist zweifellos auch der brasilianische Präsident Lula. Also den kann er so ganz besonders nicht ausstehen und hätte gerne wieder den früheren Präsidenten Bolsonaro, der mittlerweile verurteilt wurde. Und die Liste ist lang. Ja. Also meine erste Aussage vor einigen Wochen, ich rechne nicht damit. Ich glaube, das wäre mehr so PR- und Ablenkungsmanöver. Ich stehe nicht mehr so ganz hinter meiner Aussage, weil sich in der Zwischenzeit die Dinge doch verdichten. Oder die Hinweise sich darauf verdichten, dass man sich hier systematisch mit einem Regierungswechsel auseinandersetzt. Und vergessen wir nicht, dass die russische Regierung mit der Regierung Maduro enge Beziehungen auch pflegt, dass mittlerweile, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch russische Drohnen und anderes Waffenmaterial erst kürzlich nach Venezuela exportiert wurde. Und auch, dass Venezuela mit dem Iran eine enge strategische Partnerschaft hat. Also in Caracas könnte sich hier erstaunlicherweise doch so etwas wie zuspitzen, wo auch der Iran und auch Russland involviert sein könnten.
Ja, das ist neben dem Nahost, der sich trotz dieses Friedensplanes von Trump jederzeit wieder zuspitzen kann, eine weitere Front, die sich da jetzt in dieser Woche aufgetan hat, wo man einfach nur hoffen kann, dass vor allen Dingen die Führung in Washington bestenfalls den Fokus auf Gaza und die Ukraine legt und nicht auf diesen Backyard, auf diesen Hinterhof. Ja, aber wir werden sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Und zum Abschluss unseres heutigen Podcasts, Frau Kneißl, bevor dann Sie auch weiter zur nächsten Veranstaltung müssen, blicken wir noch in die Stadt, in der Sie sich gegenwärtig befinden, nämlich nach Moskau. Dort war 2 Tage, bevor Sie dort angekommen sind, der syrische Staatschef Ahmed al-Sharaa. Er war am Mittwoch zu einem Arbeitsbesuch vor Ort und hat dort Gespräche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin geführt. Es war sein erster Besuch in Russland. Zu den Gesprächsthemen gehörten unter anderem die russischen Militärstützpunkte in Syrien. Dies betreffend sagte al-Sharaa, früher al-Julani genannt, wir respektieren alle bisherigen Vereinbarungen mit Russland und versuchen, die Art dieser Beziehungen neu zu definieren, um die Souveränität, territoriale Integrität und Sicherheitsstabilität Syriens zu gewährleisten, die wiederum mit der regionalen und globalen Stabilität verbunden ist. Ja, und während des Treffens bekundete Putin auch seine Bereitschaft, über das Außenministerium regelmäßige Konsultation mit Damaskus abzuhalten. Und es gab noch eine interessante Meldung der Nachrichtenagentur Reuters. Laut dieser Nachrichtenagentur habe nämlich al-Sharaa die Auslieferung von Bashar al-Assad gefordert, der sich ja seit dem Sturz seiner Regierung im vergangenen Jahr in der russischen Hauptstadt aufhält. Das hat Sergej Lavrov, der Außenminister, schon am Montag hervorgehoben, dass sich Assad aus humanitären Gründen in Russland befindet, da ihm und seiner Familie, wie er betonte, die physische Vernichtung drohe. Das heißt, aus diesen Worten kann man schließen, dass dieser Forderung al-Sharaas nicht gewährleistet wird, nicht nachgegangen wird. Al-Sharaa behauptete auch im Vorfeld des Treffens, er und seine Truppen hätten im Rahmen einer Vereinbarung mit Russland die Macht in Damaskus übernommen. In einem Interview sagte er, seine Truppen hätten während der 11-tägigen Offensive, die ehemalige Regierung von Assad damals stürzte, geheime Verhandlungen mit Russland begonnen. Frau Kneißl, zunächst mal, wie bewerten Sie dieses Treffen des neuen syrischen Präsidenten mit Putin? Besteht auch dort Grund zur Hoffnung oder besteht Ihrer Ansicht nach doch weiterhin die Gefahr, dass die syrische Führung Russland womöglich auch für seine nicht immer ganz integeren Ziele missbrauchen wird?
Ja, ich tue mir natürlich leicht, in einem Podcast jetzt diesen Besuch kritisch zu kommentieren. Ich werde es auch tun, aber wie gesagt, ich tue mir leicht dabei, weil ich bin jetzt nicht jemand, der im Korsett der Realpolitik steht und darin befindet sich die russische Regierung, weil Russland hat ein nachvollziehbares Interesse, seine Marinebasis in Tartus und seine Luftwaffenstützpunkt in Khmeimim aufrechtzuerhalten. Es verbinden Russland und Syrien 60 Jahre engste Zusammenarbeit. Also in Zeiten der Sowjetunion Stipendiaten, Militärverbindungen. Das war wirklich also eine eng gestrickte Verbindung. Russland wirkte über die PLO und andere palästinensische Gruppierungen auch in gewisser Weise im Libanonkrieg und so weiter mit. Also da gibt es viele, viele Verstrickungen und die liefen alle immer wieder, liefen die Fäden in Damaskus zusammen, ob unter dem Vater Hafez al-Assad oder dann ab 2000 unter dem Sohn Bashar al-Assad. Und es ist mir völlig klar, dass man das jetzt von russischer Seite nicht einfach alles aufgeben kann, auch wenn die russische Luftwaffe noch gegen die Milizen von Sharaa vor einem Jahr kämpfte. Ja? Also im Oktober, November, als dieser Marsch von Idlib Richtung Damaskus erfolgte, der ziemlich schnell voranging, flog die russische Luftwaffe Angriffe gegen die Milizen von Sharaa. Das muss man im Kopf behalten. Ja? Mittlerweile versucht man hier von beiden Seiten einen sehr pragmatischen Neuanfang. Lassen Sie mich vielleicht auch eines betonen, was manche Stimmen in Russland tun, aber nicht alle. Also Sharaa ist ein selbsternannter Interimspräsident. Er ist nicht gewählt, er hat sich selbst zum Präsidenten gemacht. Er hat angekündigt, es wird erst in 3 oder 4 Jahren Wahlen geben und erst dann wird man sozusagen eine konstituierende richtige Nationalversammlung schaffen. Also er verschiebt das alles in eine sehr weit entfernte Zukunft. Und Sharaa hat ja auch nicht das Gewaltmonopol im Lande. Das war schon ein Thema in den letzten 12 Jahren, solange dieser Syrienkrieg tobte, weil hier einfach weiterhin sehr, sehr viele Milizen ihr eigenes Süppchen kochen, ob im Norden, im Osten, wo auch immer in Syrien. Ja. Verschiedene Banden auch, weil diese organisierte Kriminalität plus Terrorismus plus arbeitslose Ex-Soldaten etc., das verwischt sich alles. Und was die Auslieferung von Bashar al-Assad und seiner Familie anbelangt, bin ich mir ziemlich sicher, dass das die russische Seite nicht machen wird, weil Russland hat da einfach eine andere Haltung zu seinen früheren oder noch Verbündeten. Die USA haben einen ägyptischen Präsidenten namens Hosni Mubarak wie eine heiße Kartoffel fallen gelassen im Februar 2011, als damals die Muslimbrüder die Macht übernahmen. Und erinnern wir uns an die Bilder, Mubarak lag dann auf einer Liege in einem Käfig und wurde verurteilt von den Muslimbrüdern. 2 Jahre später kam es dann wieder zu einem Regierungswechsel. Die Militärs unter Sisi übernahmen die Macht und Mubarak kam frei und ist mittlerweile verstorben. Aber das war ein Schock für viele Regierungen in der Region, wie die USA ihren engsten Verbündeten neben Israel, das war der ägyptische Staatspräsident damals, was Geld und Waffen anbelangte, einfach fallen ließen. Ich glaube, das, was jetzt Moskau in Syrien macht, ist ein sehr pragmatischer Zugang. Wie gesagt, das kann man jetzt diskutieren, ob das richtig, falsch oder wie auch immer ist, aber das sind nicht immer die nützlichen Kategorien. Ich tue mir leicht, hier mich kritisch zu äußern, weil ich das alles nur sozusagen als die Beobachterin, als die Kommentatorin beschreibe. Wäre ich jetzt Leiter der Nahostabteilung im russischen Außenministerium, dann würde ich wahrscheinlich auch ein Papier schreiben in Richtung von, wir müssen uns pragmatisch mit den neuen Machthabern auseinandersetzen. Wir haben dort viele Interessen, wie beispielsweise eben diese Militärbasis. Und die aufzugeben, das würde Russland, glaube ich, schon sehr wehtun, weil es einfach ein Zugang zum östlichen Mittelmeerraum ist. Plus, es gibt Konzessionen für Ölbohrungen, Gasbohrungen, wo jahrelang noch nichts weitergegangen ist. Vielleicht wird jetzt etwas weitergehen. Also es sind verschiedenste Interessen da. Und zumindest, sage ich jetzt mal, zur Ehrenrettung der russischen Diplomatie, diese sind nicht den Syrern nachgelaufen, wie das Frankreich und Deutschland tat. Erinnern wir uns der Bilder von Annalena Baerbock in der völlig zerknitterten Jeans gegenüber dem Ex-Terroristen, dem moderaten Dschihadisten Jalani Asharah im Maßanzug. Das sind Bilder, die auch in Erinnerung bleiben, weil Deutschland und Frankreich wirklich sofort, sie waren die allerersten, die nach Damaskus liefen und sagen, hurra, hurra, jetzt sind die Guten an der Macht und der böse Assad ist weg. Also das ist die etwas verkürzte Weltsicht von Paris und Berlin. Moskau sieht die Dinge komplexer, aber man muss sich natürlich auch mit der neuen Realität auseinandersetzen.
Ja, das Ganze kann man unter dem Stichwort einfach der Realpolitik wahrscheinlich zusammenfassen, dass von russischer Seite einfach betrieben wird und auch betrieben werden muss, wenn man dort diese Militärstützpunkte weiter aufrechterhalten möchte. Ja, Frau Kneißl, mit dieser letzten finalen Einschätzung bedanke ich mich vielmals bei Ihnen, dass Sie heute hier noch diesen Slot gefunden haben, diese eine Stunde, die wir jetzt hier noch da reinschieben konnten. Bei mir sieht es ja diese Woche etwas entspannter aus. Von daher wünsche ich Ihnen jetzt noch alles Gute, einen schönen Aufenthalt in Moskau, eine schöne 20-Jahres-Feier von RT, die jetzt, glaube ich, in den kommenden Minuten beginnen wird. Das wird sicherlich ein schönes Fest werden. Und ich freue mich, Frau Kneißl, wenn wir uns dann nächste Woche wiedersehen.
Vielen Dank. Ich werde Ihre Geburtstagsgrüße gerne ausrichten. Ich war im Juni 2020 wirklich sehr, sehr dankbar, als ich diese Anfrage von RT damals bekam, dass ich auf Honorarbasis Artikel schreiben konnte und Kommentare. Ich wurde dafür fürchterlich angefeindet in Österreich und darüber hinaus, also als die Chefpropagandistin. Aber es ist eine völlige Verkennung der Medienrealität durch die Europäische Union, was das Verbot von RT anbelangt und wie man mit RT grundsätzlich vor allem in Deutschland umgegangen ist. Also das werde ich wohl nie verstehen. Aber ich freue mich, den 20. Geburtstag einer wirklich sehr professionellen Medienanstalt namens Russia Today, RT, und ich schätze sehr meine Kollegen auch von RT Arabisch, nicht nur die von RT Deutsch. Ich habe mit allen Kanälen zu tun, also Französisch, Spanisch und Arabisch, gibt für alle immer wieder Interviews. Und das sind einfach sympathische, top-professionelle Journalisten.
Das kann ich nur bestätigen. Als ich in Russland war, sind mir die Kollegen von RT auch über den Weg gelaufen. Und im Gegensatz zu vielen deutschen Redaktionsstuben waren diese Kollegen äußerst professionell und seriös aufgestellt. Das wünsche ich mir auch manchmal für meine Kollegen hier in Deutschland, bei denen die Ideologie mittlerweile über der Sachlichkeit und der Professionalität steht. Ja, Frau Kneißl, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß bei dieser Veranstaltung und auch an Sie, liebe Zuschauer, vielen Dank, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Ich hoffe, Ihnen hat diese spannende Folge mit mir und Frau Kneißl wie immer gefallen. Und jetzt wünsche auch ich Ihnen alles Gute, bleiben Sie wohl auf und bis zur nächsten Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.